Lanz und Precht.
Schönen guten Morgen, Richard.
Guten Morgen, Markus.
Du klingst tiefenentspannt. Wo erreiche ich dich, Richard?
Ah ja, viel Trubel hinter mir. Ich sitze jetzt relativ entspannt in der Kemenate. War in letzter Zeit wieder unterwegs, letzte Woche auf der Buchmesse.
Oh, ja. Buchmesse.
Ja, auf der Buchmesse.
Wie hast du das da erlebt? Ich hab das Gefühl, die Welt der Bücher ist eine, die zu meinem großen Entsetzen und Bedauern, obwohl viel Marketing und viel sozusagen immer wieder Leute zu Stars hochgejubelt und geschrieben werden, aber irgendwie ist das alles so ein bisschen kaputt. Geh ich da zu weit?
Ja, nee, ich fürchte, da hast du ein bisschen recht. Also das wird hier offiziell jetzt nicht so an die große Glocke gehängt, ne, um nicht die Krisenstimmung, die hinter den Kulissen herrscht, auch noch zu vergrößern. Aber das ist schon so. Also die Anzahl der Verlage wird mag insgesamt irgendwie nicht kleiner geworden sein, aber die der wichtigen Verlage, die da repräsentiert sind, ist schon ein bisschen kleiner geworden. Vor allen Dingen sehr viel weniger Fachpublikum. Also wenn ich überlege, wie sich früher die Massen durch die Gänge gedrängt haben, Das ist heute dann immer erst ab Freitag irgendwann der Fall, wenn so sukzessive öffentliche Besucher zugelassen werden. Also damit wird aufgefüllt, was an Fachpublikum offensichtlich irgendwie nicht mehr da zu sein scheint. Das Wichtigste an der Messe war ja nicht das, was tagsüber am Stand da abgelaufen ist, ne, sondern es waren die Buchmessenpartys. Und davon gibt es ja nur noch ganz, ganz wenige. Sehr viele große Verlage machen überhaupt gar keine Partys mehr. Und weil die entsprechenden Finanzabteilungen eben sagen, das lohnt sich nicht und so. Mhm. Aber eigentlich ist das Informelle, was da abläuft, ne? Also mit wem man alles redet auf einer Party, woraus am Ende irgendwie vielleicht doch ein Buch entsteht oder neuer Kontakt oder so. Das ist auf ein absolutes Minimum reduziert. Und so hat man so ein bisschen das Gefühl, also ich habe schon ein melancholisches Gefühl, ich war das erste Mal auf der Buchmesse 1997.
Wahnsinn.
Und das war so die absolute Hochzeit. Ne? Ich glaube, das war so um diesen Dreh rum, also Mitte, Ende der 90er Jahre. Mhm. Es gab ja damals auch einen Boom der deutschen Literatur Ende der 90er Jahre. Unter dem Label Popliteratur war auf einmal deutsche Literatur völlig beliebt. Ja? Und man konnte, als Autor hatte man eine leichte Chance, in diesen Markt reinzukommen. Wenn man das mit heute vergleicht, das ist fast unmöglich, noch in den Markt heute als junger Autor irgendwo reinzukommen. Also man hat schon ein bisschen das Gefühl, so, ich bin ein bisschen melancholisch, wenn ich auf der Buchmesse bin.
Ich würde gerne, Richard, weil wir gerade über Bücher gesprochen haben, mit dir heute über ein Thema reden, über das ich letzte Woche schon mal gestolpert bin, und zwar in einem Gespräch mit Juli C. Es war sehr interessant. Juli C. schätzt du, glaube ich, genauso wie ich auch. Ja. Und ich versuche sie auch immer noch davon zu überzeugen, dass es doch eigentlich eine gute Sache wäre, wenn sie die nächste Bundespräsidentin werden würde. Mhm. Sie tut so, als würde sie das mit Abscheu und Empörung ablehnen.
Aber ich glaube, da war sie mal, bestimmt auch im Gespräch. Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie jetzt nicht mehr so viele Freunde in der SPD hat, wie sie mal gehabt hat.
Ja, weil sie sich
getraut hat, Positionen zu beziehen, die medial nicht mehrheitsfähig sind. Ne? Stichwort Ukraine-Krieg. Auch bei Corona, ne, zusammen mit Julian Nieder-Rümelin relativ früh schon die Frage gestellt, ob der Staat nicht überreagiert. Ne, Frage, über die man heute wieder offen debattieren kann, aber eine Zeit lang nicht so gut debattieren konnte. Beim Ukraine-Krieg wird man irgendwann auch nochmal in Ruhe drüber debattieren können, aber es ist eben auch eine aufgeheizte Debatte, wo die Meinungen hart aufeinander gehen. Und ich meine, das augenblickliche Role Model des Bundespräsidenten besteht ja darin, zu versuchen, an keiner Stelle gesellschaftlich irgendwo anzuecken. Und so eine Bundespräsidentin wäre Juli C. Gott sei Dank nicht, aber das macht es eben auch unwahrscheinlich, dass sie es werden kann.
So, und in dem Zusammenhang zwei interessante Frauen, über die wir heute sozusagen als Anlass für das Thema irgendwie reden müssen. Die eine ist Juli C., die andere ist Svenja Flasspöhler. Und beide sagen im Grunde das Gleiche. Beide sagen, entgegen der landläufigen Wahrnehmung und Meinung, ja, dass eigentlich nur gestritten wird und dass viel zu viel gestritten wird, sagen beide, und Svenja Flasspöhler tut das jetzt auch in einem sehr interessanten Buch, das sie gerade veröffentlicht hat, streiten, es wird viel zu wenig gestritten. Beide sagen, wir müssen richtig streiten, wir müssen viel mehr streiten und wir müssen es aber auf eine Art und Weise tun, dass Streiten am Ende konstruktiv ist. Und man denkt an jemanden wie Helmut Schmidt, der mal gesagt hat, eine Demokratie, in der nicht gestritten wird, ist keine Demokratie. Und Svenja Flasspöhler sagt dieser Tag in einem Spiegel-Interview, die offene Gesellschaft braucht den Streit. Und dann interessanter Gedanke, wer Feindschaft verhindern will, der muss Gegnerschaft zulassen.
Das ist ein sehr, sehr guter und weiser Satz. Und ich glaube, dass die Leute nicht denken, dass in diesem Land so viel gestritten wird. Oder in unserer Regierung, sondern sie glauben, dass da zu viel gezankt wird. Ich würde dann nämlich mal einen Unterschied machen.
Ja.
Ja, also zanken, ja, das ist dieses kleinteilige Nachhaken. Das ist das, was man unter Geschwistern hat. Das ist das, was man in vielen langjährigen Beziehungen hat. Ja, dass man sich um jeden Mist zankt, dass jede Kleinigkeit aufgeladen wird, als wäre die ganze Persönlichkeit drücke sich in einer Zahnpastatube aus. Also dieses Zanken, das ist das, was die Leute leid sind. Aber Streit wäre ja eine engagiert geführte Debatte um das bessere Argument und die richtige Entscheidung. Und tatsächlich wird in unserer Regierung unglaublich viel gezankt. Aber dieser konstruktive Streit, ja, also Streit hat natürlich auch immer was Destruktives, ne? Man will gegen den Gegner gewinnen, man will sein Argument durchsetzen, das ist schon alles richtig. Aber es gibt, das kennt man ja häufig, also wenn man sich jetzt mit Freunden zum Beispiel streitet, nicht zankt, sondern streitet, ja, politische Diskussionen. Ich habe ja auch in meinem Freundeskreis Menschen, die völlig andere Einschätzungen politisch haben als ich. Und da kann es natürlich auch schon zum Streit kommen. Gott sei Dank nicht zur Zankerei, ja, sondern zum Streit kommen. Und natürlich denkt man sich, wie kann der sowas denken und jetzt muss ich den mal überzeugen und das darf doch nicht wahr sein und so weiter. Aber wenn man dann am Ende, nachdem auch die Emotionen dann wieder runtergekühlt sind, zu diesen Punkten kommt, wo man anfängt, sich wieder Stückchen für Stückchen die Hand zu reichen, ja, wie in einer guten Beziehung eben auch, ja, dann ist das produktiver Streit. Und diesen produktiven Streit, den braucht die Gesellschaft. In den großen Fragen, die wir heute haben, das sind die außenpolitischen Fragen, ja, also Nahostkonflikt, Ukraine, das hätte auch für Corona gegolten, ja, also ein produktiver Streit, ja, ist das Beste, was es in einer solchen Situation geben kann. Ja, aber stattdessen gibt es kleinliches Gezänk und so ein bisschen verordneten Burgfrieden, ja, bloß jetzt hier nicht große Debatten oder Kontroversen anstiften. Und ich glaube, dass das, was ich sage, den Geist eben auch trifft von Svenja Flasspöhlers Buch. Ja, also sie meinten, wir sollten uns weniger zanken, sinngemäß, ja, und wir sollten uns mehr über die großen und wichtigen Fragen engagiert debattieren in wohlmeinendem Streit.
Wobei, wenn man das liest, was sie sagt, dann habe ich schon das Gefühl, da geht's eigentlich um mehr. Und sie hängt das auch an so Wörtern auf wie Streitkultur. Ja, das ist so ein schönes Wort, das es eigentlich nur im Deutschen gibt. Mhm. Und heißt übersetzt im Grunde, in Deutschland sollte ein Streit kultiviert ablaufen. Dem stimmt. Jan-Werner Müller heißt der Professor Politikwissenschaftler von der Princeton University zu und spricht in dem Zusammenhang von einem speziell deutschen, Achtung, Zusammenhaltskitsch. Ja, also das heißt, wir tun uns schwer, richtig zu streiten. Und Svenja Flasspöhler sagt, so habe ich das verstanden, nee, Streit hat schon auch eine richtige Energie. Streit hat auch eine Aggression. Streit ist sehr, sehr viel mehr als zu debattieren. Debattieren ist was ganz anderes als zu streiten. Richtig streiten bedeutet, dass man sich richtig in die Wolle kriegt und dass man auch diese Aggression und diese negative Energie, die da hochkommt, dass man die durchaus auch auslebt. Das fand ich sehr interessant. Und sie begründet das auch mit der Herkunft des Wortes Streit und sagt, das kommt ursprünglich aus dem althochdeutschen Street, ja, und das
Street.
Das
meint kennt jeder, der Anfang des Nibelungenliedes.
So, genau.
Ja, und von Kürner Recken Striete mugget ihr wohl wunders viel hören sagen, ja, also ja. Vom Streit, ja, und damit ist ja gemeint, sich wechselseitig mit Waffengewalt zu vernichten.
Das meint Kampf, ja,
der
mit
Recken,
Waffen, ne?
Natürlich, da kommt das ursprünglich her.
Genau.
Der Streitwagen, ja, das Streitross.
Richtig.
Ja, guck mal, erinner dich mal an die Entwicklung von Talkshows. Das ist ja dein ureigenstes Metier.
Ja.
Die erste Talkshow, Polit-Talkshow zur Primetime war Sabine Christiansen. Und wenn du dir das heute, Spaß, das aber mal angucken würdest, alle reden durcheinander. Ja, viele schreien sich an. So sehen übrigens französische Talkshows aus, bis heute.
Englische auch.
Ja, Englische auch, ja.
Amerikanische auch.
Also in anderen Ländern jedenfalls, also offensichtlich dieses heftige Streiten, Emotionen zeigen, den anderen angehen und so, dass das gibt. Und bei uns in der Talkshow ist doch das Wichtigste, ja, dass du immer ruhig, cool und sympathisch bleibst. Ja, dass du möglichst keine starken Emotionen verrätst. Mhm. Das hat sich ja völlig in die Richtung entwickelt. Irgendwann wahrscheinlich, weil auch viele Coaches, Politikern und so gesagt haben, ja, die Leute müssen dich mögen. Ist wichtiger, als Recht zu haben, ist, dass die Leute dich mögen. Und das hat sich ziemlich geändert bei uns. Also offenen Streit auszutragen oder ein wutverzerrtes Gesicht zu machen oder so, das wird sofort als negativ wahrgenommen.
Ja, das ist interessant, wie sich das entwickelt hat. Ja, ich meine, Streit ist ja eigentlich sportlicher Wettkampf, wenn man so will. Es geht darum, sozusagen den Gegner zu schlagen durch bessere Argumente, durch Zuspitzung und auch und explizit auch durch Polemik. Und es geht auf der anderen Seite aber eben darum, ihn nicht zu vernichten. Und das ist, ich merke das immer, da fehlt uns irgendwie so eine Dimension. Die Leute denken oft dann, man ist dann wirklich persönlich mit den Leuten irgendwie verfeindet oder liegt mit denen über Kreuz. Die verstehen das gar nicht, dass man sich mit jemandem richtig streiten kann, hart Argumente austauscht und trotzdem hinterher dann gemeinsam irgendwie mit einem Schluck stillem Wasser anstoßen kann. Ja, das geht ja alles.
Ja, ich meine, wir haben uns hier im Podcast über Ukraine und auch über einige andere Fragen ja auch schon mal, kann man sagen, so verbal in die Haare gekriegt. Und im Grunde genommen diskutieren wir hier ähnlich, wie Freunde auch untereinander diskutieren, jedenfalls idealerweise diskutieren sollten, ohne dass gleich solche Gräben aufgerissen werden, dass man nie mehr miteinander redet. Mhm. Und ich glaube, dass das auch gut ist. Also in einer guten Beziehung streitet man sich. Ja, also Beziehungen, in denen man sich nie streitet, ne, das gilt also für Liebesbeziehungen wie auch für Freundschaftsverhältnisse, in denen es undenkbar ist, sich zu streiten, da fehlt dann auch irgendeine Dimension, vielleicht auch eine Dimension des wirklich tieferen Interesses an dem jeweils anderen. Auch das ist das, was ich bei Svenja Flassbühler gelernt habe. Aber weißt du, was die allerwichtigste Pointe dieses schönen Buches ist?
Sag mal.
Die allerwichtigste Pointe, weil das ist etwas, was mir schon seit langer Zeit irgendwie auch auf dem Herzen liegt. Dass wir verlernt haben, im Streit unpersönlich zu sein. Mhm. Ja, das heißt also, dass wir, klar, ein Streit ist ein Streit. Ein Streit ist eben keine ruhige, entspannte Debatte. Ja, das ist kein Schachspiel und da lehnt man sich nicht zurück und zieht fünfmal an der Pfeife, ja, sondern das wird hitzig ausgetragen. Aber wir leben heute in einer Zeit, in der alle Menschen alles persönlich nehmen. Sie sind ihre Meinung. Nicht sie haben ihre Meinung, sondern wenn du was gegen meine Meinung sagst, ja, dann stellst du mich fundamental als Mensch in Frage. Mhm. Also diese maßlose Übertreibung durch persönlich nehmen. Und das ist das, was wir in unseren öffentlichen Debatten mittlerweile auch haben. Wir nehmen alles persönlich. Wir zielen mit jeder Kritik aufs Ganze und auf die Person. Wir schaffen es also nicht mehr, uns im Streit auf eine distanzierte Ebene zu gehen und sagen, wir diskutieren hier einzig und allein über den Nahostkonflikt. Ja, sondern es wird gleichzeitig immer auch diskutiert, ja, über die Person. Wenn der das und das sagt und wenn der das macht und wenn das und so, das ist unmöglich. Das heißt also, wir haben diese Grammatik des Intimstreits auf die öffentliche Ebene gebracht. Und das hat zwei Folgen. Die eine Folge ist, dass ständig Menschen an den Pranger gestellt werden, weil sie wieder was Falsches gesagt haben, ja, und angegriffen haben und auf die Schlachtbank geführt werden. Mhm. Und die zweite Folge ist, dass ganz viele Menschen versuchen, sich ganz, 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 ganz vorsichtig auszudrücken, damit nicht irgendwie irgendetwas gegen sie verwendet werden kann, so wie man das in Beziehungen vielleicht auch macht, wenn man weiß, das Klima ist gerade angespannt oder der andere ist gereizt.
Ja, das heißt, du meinst ähnlich wie Svenja Flassbühler und auch Juli C., wir haben da was verlernt. Ja, wir nehmen die Dinge persönlich, ja, und haben dann das Gefühl, das meint jetzt wirklich uns und meint nicht unsere Position, sondern es meint dich ganz persönlich.
Wir können uns und unsere Position nicht mehr unterscheiden.
Ja.
Ich meine, gerade wir haben über jüngere Menschen gesprochen. Das ganz typisch ist, nicht mehr zu sich selbst in die Distanz zu gehen, außer im Humor. Aber nicht mehr zu sich in Distanz, alles ist persönlich. Jede Kleinigkeit wird enorm, ja, durch die mit Hilfe von Befindlichkeit aufgeladen. Mhm. Und diese persönliche Entwicklung, also dieser Sensibilisierungsprozess, ja, einerseits natürlich gut ist. Wir können heute über Emotionen reden, wir dürfen unsere Gefühle artikulieren. Das war in der Generation Helmut Schmidt, hat man das nicht gemacht. Ja, heute kann man das alles machen, aber die Folge ist, wir sind pausenlos beleidigt, verletzt, ja, und so weiter, wollen, dass der andere sich schämt für das, was er gemacht hat. Du kannst nicht aus dem öffentlichen Raum, ja, eine Intimbeziehung von 80 Millionen Menschen machen. Aber das ist, was wir tun. Und das verhindert die Möglichkeit des konstruktiven Streits.
Ich habe neulich einen Aufsatz gelesen von Julia Reuschenbach und Corbinian Frenzel unter der Überschrift Defekte Debatten. Da haben die Vorschläge gemacht, 10 konkrete Vorschläge für einen neuen Umgang beispielsweise mit politischen Umfragen. Die sagen, diese sogenannte Sonntagsfrage, ja, wir sollten, je näher der Wahltag rückt, desto mehr achten die Leute darauf. Wir sollten das nicht mehr tun. Wir sollten so etwas nicht mehr veröffentlichen, um sozusagen eine Verengung, ja, in Debatten beispielsweise dann herbeizuführen. Ja, wenn du das Gefühl hast, sehen sowieso alle so eine Woche vor der Wahl, alle finden die Grünen doof und alle finden, weiß ich nicht, irgendjemand anderen besonders gut, dann verstärkst du das damit auf diese Art und Weise.
Finde ich übrigens super. Habe ich schon in den 90er Jahren,
ja,
in der Zeit geschrieben. Dass dieses ständige, die ständigen Befragungen, Wahlumfragen im Tages- oder Wochenrhythmus, ja, die führen dazu, dass das die Hauptbeschäftigung ist, der Journalisten in der Hauptstadt, sich mit den jeweiligen Tendenzen auseinandersetzen. Oh, die Grünen haben 1% verloren, genau. Oh, die SPD 2% im Aufwind, wie ist denn das erklärlich und so weiter. Mhm. Das heißt, es sind ja keine echten Ergebnisse. Abgesehen davon, dass solche Meinungsumfragen sowieso auch dann immer noch 2 oder 3% Unschärfe beinhalten, ne? Dass man also gar nicht weiß, ob das jetzt wirklich eine große Veränderung ist oder keine Veränderung ist. Aber es führt dazu, dass wir viel zu wenig über Inhalte reden und viel zu viel über die Bundesliga-Tabelle. Mhm. Ne, denn was ist das anderes? Also immer zu gucken, ne, Frankfurt 2 Plätze hoch und Hoffenheim 3 Plätze runter, dass wir auf diese Art und Weise die ganze Zeit auf die Politik gucken und daraus so eine Mischung aus Sport und Yellow Press gemacht haben.
Ja.
Und darunter leiden die Inhalte. Deswegen finde ich die Idee sehr, sehr gut, dass man sagt, Meinungsumfragen dürfen nur noch alle 3 Monate veröffentlicht werden. Fände ich großartig. Dann würden wir nicht die ganze Zeit so klatsch- und tratschmäßig über Parteien reden.
Ja, das so boulevardisieren, ne? Ich sehe das gerade in Amerika. Ich meine, so Umfragen sind ja gerade vor Wahlen, sind ja eine wahnsinnig wichtige Orientierung. Man liest das und sagt, ah, okay, jetzt geht das Pendel doch wieder eher zu Trump. Was ist da eigentlich los? Das heißt, da verstärkt sich etwas, das man eigentlich möglicherweise ganz anders im Kopf hat, und dann fängt dann plötzlich wieder an, Dinge, von denen man vielleicht überzeugt war, sowohl für die eine als auch die andere Seite einfach in Frage zu stellen.
Genau, das, und das, taktisch, ne? Zu reagieren.
Exakt.
Ja, da hast du völlig recht, Markus. Ja. Das ist ganz schlimm. Ja, oh, die Meinungsumfragen sind gerade im Keller. Ja, dann werfe ich mal meine Grundsatzpositionen über Bord und erzähle mal ein bisschen wieder von dem, was die Leute hören wollen. Damit verwässern sich doch auch die Parteien ganz enorm.
Merkst du ja auch überall.
Ja.
Merkst du
ja. Und dann nimmst du sie nachher nur noch als Opportunisten ihrer selbst wahr, die sich immer an die jeweilige Stimmung anpassen. Und darunter leidet wiederum der Respekt vor den Parteien.
Mhm, genau. Das ist der Punkt.
Na, und da, was natürlich verloren geht, ist diese Dimension echter Langfristigkeit. Ja, dieses kontinuierliche Hinarbeiten auf etwas, sondern es ist immer Fähnchen im Wind hier und Fähnchen im Wind da. Mhm. Das ist schon eine ziemliche Lähmung, und die gefährliche Folge ist halt ein entsprechender Verdruss. Verdruss und Frust und Wut und sowas, ne? Wir haben beim letzten Mal ja darüber geredet, stauen sich halt immer stärker an.
Mhm. Es ist auch zum Beispiel interessant, deswegen hast du da so einen guten Punkt, wenn du sagst, dass. Und vielleicht ist das der Schlüssel zu allem, wenn man sich anschaut, wie sich Streitkultur, das Wort, von dem wir gelernt haben, gibt es nur im Deutschen, ja, der gepflegte Streit. Ja, wir liegen uns nicht wirklich in den Haaren, sondern das läuft alles irgendwie auf einem sehr, sehr gepflegten hohen Niveau ab. Ja, man sieht sich auch dabei, man wird niemals emotional. Das ist ja in anderen Ländern wirklich ganz, ganz anders. Und was dazu auch zum Beispiel gehört, ist auch etwas, was ich immer wieder feststelle, was den Leuten sozusagen schwerfällt einzuordnen. Zu einem richtig guten, intensiven Streit, sagt jemand wie Svenja Flassböhler auch, gehört es auch, die Gegenposition einzunehmen, ohne dass das zwingend deine eigene Position sein muss. Und das mache ich zum Beispiel häufig in der Sendung. Also wenn jemand von links argumentiert, dann komme ich sozusagen, also jetzt als Himmelsrichtung, ja, dann komme ich sozusagen von rechts, um zu sagen, pass auf, ist eine Position, die du da vertrittst, aber die andere geht ungefähr so. Und ich will, dass die Leute verstehen.
Also du provozierst sozusagen jeweils mit einer Übertreibung aus der anderen Seite.
Aber mir war das deswegen immer wichtig, weil es sozusagen nahtlos daran anschließt, ein Begriff, mit dem ich mich seit langer Zeit schon und gerade in letzter Zeit unfassbar schwer tue, diese gefühlte Alternativlosigkeit, ja. Es gibt diesen Begriff, der irgendwann mal auch von Angela Merkel.
Also in der Merkel-Zeit wurde der, ne?
Genau,
wurde der ganz groß.
Das ist alternativlos. Und denke, nee, nichts ist alternativlos. Wirklich gar nichts.
In einer Demokratie darf nichts alternativlos sein. Genau.
Genau.
Ja, außer das Grundgesetz. Das Grundgesetz ist alternativlos. Mhm. Ja. Aber weißt du, was mich bei dir interessiert? Wir haben ja gerade da auch über deine Rollen, die du einnimmst in deiner Talkshow gesprochen. Und ich meine, beim Thema Streiten ist es ja nicht möglich, dass wir nicht auch ein bisschen über uns reden. Ich würde gerne wissen, wann, wo und warum hast du streiten gelernt? Hast du das im Elternhaus schon gelernt? Ich stelle mir immer deine etwas ärmliche Südtiroler Idylle in den verschneiten Bergen, wo der Schnee glitzert, ja, und die Eiskristalle aufblinken. Also es ist so eine Weihnachtsstimmung, so als wäre in Südtirol irgendwie 6 Monate Weihnachten. Also so ähnlich, so ein Gefühl kriege ich immer, wenn du von deiner Kindheit erzählst.
Ja, so war's auch.
Von deiner armen, aber guten und unheimlich aufopfernden Mutter. Wo hast du da streiten gelernt?
Also ich glaube, das war tatsächlich die Schule. Mich haben da Lehrer unheimlich geprägt. Ich hatte einen Deutschlehrer, Herrn Stürz, schöne Grüße an der Stelle. Das war ein toller Typ. Der hat uns da, ich war ja auf so einer, in so einem schönen alten Kloster, da bin ich zur Schule gegangen, ne? Im Kloster Neustift da bei Brixen.
Passt auch wieder in das Weihnachtsbild.
Ja, ja, total, total. Und mir ist immer wichtig, dass sozusagen klar wird, das war keine, und ist es bis heute nicht, das war keine elitäre Veranstaltung im Sinne von, da kamen jetzt nur Menschen hin, deren Eltern sehr viel Geld hatten. Ganz im Gegenteil. Sondern das hat eine andere Tradition hier bei uns in Tirol im weitesten Sinne. Das ist die Tradition dieser alten Klosterschulen, wo meistens Jungs, gab es aber auch für Mädchen, aber alles strikt getrennt zu meinem großen Bedauern, wo sozusagen Jungs und Mädchen hinkamen, die man sich so rausgepickt hat, wo man gesagt hat, der ist irgendwie vielleicht ein bisschen schlauer als möglicherweise der Rest, den sollten wir irgendwie fördern. Das war so das Gefühl. Ich hatte immer Spaß an Schule und habe das damals mit einem lachenden und einem weinenden Auge so wahrgenommen, weil einerseits war es sehr hart, mit 11 Jahren von zu Hause wirklich wegzugehen. 40 Kilometer war für mich damals eine Welt, ja, oder knapp 50. Das war sozusagen wie einmal nach Sibirien verbannt zu werden und eigentlich nie wieder nach Hause zu kommen, und hatte Heimweh und all die Dinge, die man da so hat. Aber was die schulische Geschichte angeht, dieses dialektische Denken, hat mich das unglaublich geprägt. Und wir haben ja 5 Jahre Latein und Altgriechisch auch gelernt.
Aber wurde sich in einer Klosterschule gestritten?
Also wir haben debattiert. Wir haben richtig
ja gut,
hart
wir haben ja gerade
debattiert.
Gelernt, das ist nicht das Gleiche.
Ich weiß.
Ne? Also,
wir haben
ich meine, die Technik, die du heute brauchst, sozusagen, die Kunstfertigkeit in der Talkshow, besteht ja darin, über ein breites Arsenal an Waffen zu verfügen. Ja? Also wer nur debattiert, der hat ja nur leichte
Waffen.
Ja, und wer streitet, hat ja auch einen Morgenstern. Ja?
Mhm. Ja.
Und ein Schwert und so weiter. Und das musst du dir ja auch irgendwann mal zugelegt haben.
Ja, also das, da würde ich sagen, das ist dann, hat sich sozusagen im Laufe der Zeit dann irgendwie schon beim Machen quasi mitentwickelt, immer zu merken, okay, kann man nicht durchgehen lassen, muss man noch mal ein bisschen genauer ran. Ich analysiere in meinem Kopf irgendwie immer sehr, sehr lange das, was am Tag davor war. Ich gehe sehr lange damit durch die Gegend. Ich trage das nicht nur nach Hause in den Feierabend, ich trage das auch in den Urlaub. Ich bin eigentlich in Gedanken sehr viel bei der Arbeit, die ich aber an dem Punkt nicht als Arbeit empfinde, sondern ich denke danach über Argumente und überlege, hat sie da recht gehabt? War ich da auf der falschen Spur? War ich da möglicherweise auf der richtigen Spur? War ich da zu lasch? Bin ich da reingefallen auf einen miesen rhetorischen Trick? Und dann merkt man irgendwann so beim Machen immer genauer, wo die Fallstricke liegen, wo das Säuseln kommt, wo Politiker dann zum Beispiel den Kopf nach links wenden, damit sie dir nicht mehr in die Augen gucken können. Das heißt, sie tun dann so, als würden sie gar nicht mitkriegen, dass du widersprechen willst oder reden einfach über dich hinweg und so weiter. Und da lernt man dann irgendwann eine gewisse Härte, wenn es darum geht, sich durchzusetzen. Aber dieses Debattieren, dieses Argumente schärfen, das habe ich dort irgendwie gelernt. Wir haben da uns unheimlich viel auseinandergesetzt und haben es uns richtig gegeben teilweise.
Bist du schon mal in so einer Debatte hochgradig emotional geworden? Also emotionaler, als du es dir eigentlich gewünscht hättest im Nachhinein?
Nee, eigentlich nicht. Nee, gar nicht. Das ist ja das Interessante daran und ich glaube, das ist auch das, was Julie C. und Svenja Flasspöhler meinen. Ich glaube, wenn wir mehr Streit zulassen würden, und damit meinen die beiden ja, glaube ich, auch, wenn wir mehr unterschiedliche Debatten, nochmal Stichwort Alternativlosigkeit, zulassen würden, dann wäre das, glaube ich, für die psychische Hygiene einer Gesellschaft, eines Landes, auch eines großen Landes wie Deutschland, eines Landes, das ja generell eher nach Harmonie strebt. Die Deutschen sind ja gar nicht so streitsüchtig, habe ich immer das Gefühl, wie ihnen manchmal nachgesagt wird. Am Ende wollen wir dann doch, dass irgendwie, ne, Harmoniekitsch war vorhin das Stichwort. Mhm. Am Ende wollen wir, dass es doch gepflegt und gesittet abläuft. Aber ich glaube, dass uns Streit an vielen Punkten einfach als Seelenhygiene wahnsinnig gut tun würde. Und dann wird man eben
natürlich,
nicht gewalttätig.
Natürlich, weil die nicht ausgetragene Debatte
genau. Führt
zur Feindschaft.
Richtig.
Da wird was tabuisiert, da reden die nicht drüber, die verschweigen das, da wird was unter den Teppich gekehrt. Ja?
Genau.
Und wenn ich das Gefühl habe, dass über die wichtigen Dinge nicht geredet wird, beziehungsweise nicht kontrovers genug geredet wird, nicht genug Stimmen zum Ausdruck kommen, dann wird eben, wie Svenja Flasspöhler in dem Zitat, was du da am Anfang zitiert hast, ja, dann wird aus Gegnerschaft Feindschaft.
Genau. Mhm. Genau. Ja. Und da gibt es ja viele, viele Beispiele, aber das war eigentlich das Ding, das ist mir dann später, und da fühlte ich mich sehr an meine Jugend und Schulzeit irgendwie erinnert, bei Professor Stürz, ja, unter anderem dem Deutschlehrer, das war wirklich ein interessanter Typ. Ich muss noch mal einen Satz zu dem sagen, Johann Stürz, ja, das war ein Mann, der genau verstanden hat, wie junge Leute so ticken. Und ich weiß noch, ich habe da manchmal Aufsätze geschrieben, die waren schon fast so, also dadaistisch. Ja. Mir fiel nichts ein. Und ich saß dann da in dieser Klassenarbeit und dann habe ich angefangen, ihn zu beschreiben, wie er da vorne sitzt und was er jetzt wahrscheinlich denkt und so weiter. Es war eine glatte, bei uns war das dann eine 5. Bei uns ist die beste Note eine 10, ja. Und es war klar, Thema komplett verfehlt, Verweigerung, ja. Klare 5. Er hat mir dafür eine 9 gegeben. Mhm. Weil er verstanden hat sozusagen, was mein Thema ist und was mich gerade quält. Und was so alles in meinem Kopf ist. Und das ist der Teil.
Ah, als die Lehrer noch den Spielraum hatten, weise zu sein.
So.
Ja, und nicht irgend so ein Punktesystem,
genau.
Ja, wonach sie schematisch Arbeiten bewerten müssen, was jegliche Weisheit ausschließt.
Ja, ja und das war Souveränität. Und das habe ich als sehr großherzig damals empfunden und fühlte mich wirklich verstanden. Und das ist, glaube ich, ein Gefühl, das vielen heute abgeht. Ich habe das dann später, Jahre später, und da schließt sich jetzt der Kreis, bei Dreharbeiten in Oxford erlebt. Da haben wir gedreht mit jungen Studenten dort und mich hat damals unheimlich beeindruckt, diese 20-Jährigen, die unfassbar brillante Köpfe waren, viele von denen, auch viele Deutsche darunter und so weiter, die Argumente kannten, die mit so einer interessanten Mischung aus Kritik und Neugierde auch auf jemanden wie mich zukamen, die sehr offen waren, die dann sagten, ja gut, aber wenn du das so siehst, dann das kann man aber auch so sehen. Das ist auch vielleicht auch mal ein bisschen anders, als du das siehst und so. Was sagst du denn dazu? Also das war immer gleichzeitig, also einerseits das Argument machen und andererseits aber auch wissen wollen, was denkst du denn eigentlich darüber? Und wie geht denn jetzt dein Gegenargument? Und diese Neugier, diese Lust sozusagen auf das nächste Argument, ja, die nächste Punchline quasi, um dann wieder selber einen Kinnhaken zu setzen, das hat mich damals total beeindruckt Und da begann etwas damals, das war 2019, was wir, glaube ich, heute schon in unserer Gesellschaft haben. Das haben die dort als Erste gespürt. Die hatten damals eine Veranstaltung, da sollte Steve Bannon, der sozusagen der Chefideologe von Trump, der sollte dort auftreten. Genau. Und die hatten sich vorbereitet, wochenlang und monatelang. Die wollten diesen Bannon argumentativ stellen. Die wollten den nicht niederbrüllen, die wollten den nicht anschreien, die wollten den nicht fertig machen. Die haben gesagt, okay, der sagt das, dann sagen wir das. Und dann sagt er jenes und dann sagen wir dieses. So, die wollten ihn argumentativ stellen und waren wahnsinnig gespannt darauf und hatten sich irrsinnig gefreut. Und dann kommt dieser Abend, kommt diese Veranstaltung, Debattierclub in Oxford, und dann gehen sehr harte linke Aktivisten hin und sprengen dieses ganze Ding, blockieren die Zugänge und machen Riesentheater und sorgen dafür, dass diese ganze Veranstaltung ausfällt, nicht stattfindet. Mhm. Und die Enttäuschung dieser jungen Leute darüber, dass ihnen die Möglichkeit genommen worden ist, ideologiefrei, offen, hart zu diskutieren und zu debattieren mit Steve Bannon, diese Enttäuschung war, das war Monate vorher gewesen, die war da noch deutlich spürbar. Die sagt, wieso konnten wir das nicht? Wieso haben diese Typen das verhindert, dass wir den mal argumentativ stellen, statt ihn einfach niederzubrüllen? Und da war das erste Mal für mich so spürbar, was es bedeutet, wenn man zwar einerseits in Sonntagsreden öffentlich sagt, nein, nein, wir leben in einem freien Land, jeder kann jederzeit sagen, was er will, dann aber in der gelebten Wirklichkeit im Alltag zu erleben, ganz so scheint es doch nicht zu sein. Wir können eben immer weniger ganz, ganz offen diskutieren und das Gefühl, glaube ich, teilen sowohl Juli C. als auch Svenja Flasspöhler und ich glaube du auch.
Ja, ich auch. Ja, ich sehe das auch so, und das nicht, weil wir irgendeine totalitäre Regierung haben oder eine Diktatur oder so, die von oben das unter Strafe stellt oder verbietet und verhindert und so, sondern dass das ein Mechanismus ist, der sich aus der Gesellschaft selber entwickelt. Das ist ein hochspannendes Thema, mit dem ich mich im Augenblick intensiv auch beschäftige.
Ah, okay.
Ja, und mich interessiert das. Also dieser Satz, das Nichtzulassen von Gegnerschaft, das Feindschaft produziert, ist eine sehr, sehr gute Erklärung für den Aufschwung des Rechtspopulismus. Ja, weil wenn bestimmte Ansichten oder Meinungen, die von denjenigen, die sie vertreten werden, nicht als radikal empfunden werden, sondern aus welchen Gründen auch immer als ihre Wahrheit, wenn die nicht mehr artikuliert werden können, ich meine jetzt nichts, was gegen das Grundgesetz verstößt, aber alles andere, wenn das, oder ins Strafgesetzbuch fällt, wenn das nicht artikuliert werden kann, dann gibt es eine enorme Frustration in der Gesellschaft, ja, und dann wird quasi der etablierten Politik das kollektive Misstrauen ausgesprochen und gesagt, wir leben ja gar nicht in einer freiheitlichen, liberalen Demokratie, hier darf ja keiner was sagen, wir dürfen nur die Parteien der Mitte immer sagen, was sie denken, und alle anderen dürfen das nicht, die werden sofort niedergemacht oder an Pranger gestellt oder was auch immer. Und das, da bewahrheitet sich das, wenn wir diese Gegnerschaft, also Kontroverse in zentralen politischen Dingen nicht zulassen, dann wandert sie in die sozialen Netzwerke, ja, wo die AfD überrepräsentiert ist. Dann wandert sie in den Straßenverkehr, wo die Leute ihre Wut auslassen, ja. Und sie wandert eben zu rechten populistischen Parteien. Mhm. Ja, also die große Haus- und Lernaufgabe, ja, für unsere Politik ist zu lernen, Gegnerschaft besser zuzulassen, um Feindschaft zu verhindern.
Genau, das ist der Punkt. Wie hast du den Streiten gelernt?
Also ich glaube, da musste ich gar nicht lange und kompliziert und über einen zweiten Bildungsweg was lernen, wie das bei dir war. Also ich musste nicht später härter werden. Ich musste eigentlich eher umgekehrt später weicher werden. Mhm. Ich habe 4 Geschwister. Davon sind 3 Geschwister genau gleich alt. Also nur ein Jahr auseinander. Und bei uns zu Hause, meine Mutter hat ja noch nebenher für Terre des Somme gearbeitet, freiberuflich, mein Vater hat gearbeitet. Das heißt, da gab es auch viel Wildwuchs. Ne? Also wir Kinder haben uns auch wechselseitig erzogen, und ich würde mal sagen, maßgeblich erzogen durch Streit. Mhm. Also bei uns wurde sehr, sehr viel gestritten. Und zwar mit allen Nuancen, die dazugehören. Also natürlich von körperlichen Auseinandersetzungen, ne, bis hin zu subtilen Ironie und Hinterhältigkeit und alles, was dazugehört. Aber was es bei uns zu Hause auch gab, war Debattenkultur. Das muss man wirklich so sagen. Ne, ein großes Wort. Also stell dir die IKEA-Wohnung der Familie Precht vor und dann das schöne Wort Debattenkultur. Also es wurde bei uns ganz viel über gesellschaftliche Fragen, Literatur, auch viel, viel über Politik geredet. Wir wurden als Kinder schon sehr früh sehr ernst genommen, was wirklich gut war. Also nicht, dass wir man uns da gebauchpinselt hat, was für grandiose Meinungen wir hätten, aber wir wurden schon auf Augenhöhe behandelt, als wir auch noch jünger waren. Und wenn wir dann unterschiedliche Ansichten hatten und irgendwann kam man so auf gemeinsame Punkte, dann stellte sich Intimität ein. Also bei den meisten Menschen stellt sich Intimität ein, indem man den anderen in den Arm nimmt. Und das kam bei uns unterdurchschnittlich viel vor. Ja, also so viel Liebe hatte meine Mutter nicht zu geben und bei 5 Kindern kriegte man eher so eine kleine Dosis davon. Aber wenn man nach einer Auseinandersetzung in der Sache mit in bestimmten Dingen völlig übereinstimmt oder auf den Punkt kommt, dann hatte das was man in den Arm nehmen. Ja, dann hat man sich wechselseitig in den Arm genommen. Das heißt also, über die Debatten, über den Austausch, über die Kontroversen wurden Nähe und Intimität bei uns hergestellt. Und deswegen muss man sagen, ich bin richtig organisch in Streitkultur, ja, nach wie vor wirklich merkwürdiges Wort, reingewachsen.
Also Reibung erzeugt Nestwärme, ja?
Reibung erzeugt tatsächlich Nestwärme, weil nach der Reibung, ne, ist die Bude warm. Also ja, also dann kommt ja auch immer der Moment, wo die Reibung dann nachlässt und dann lässt man 5 gerade sein und dann ist auch nicht mehr so wichtig und dann fängt man an, dem anderen das erste Mal recht zu geben. Und das ist ja ein richtiger Annäherungsprozess. Ne, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll. Ja? Das ist eine aggressive Art von Flirten. Also ja. über den Widerspruch kommt man einander näher.
Ja, ja, Reibung ist Liebe. Das ist ja auch ein Gedanke, der auch ein Leitmotiv für unsere Arbeit irgendwie sein muss. Ne? Wie oft sitzt du irgendwo vorm Fernseher oder liest ein Meinungsstück oder ein Artikel zu einem bestimmten Thema, hörst einer Diskussion zu und denkst, Mensch, jetzt geht doch mal richtig rein. Jetzt kommt doch mal zu des Pudels Kern, ja, wie man so schön sagt. Jetzt rede doch mal über das, worum es wirklich geht und lass nicht die ganze Zeit den rosa Elefanten irgendwo im Raum stehen, sondern komm endlich auf den Punkt. Und wie häufig passiert das nicht? Wie häufig geht man dann frustriert raus und sagt, worüber haben die jetzt eigentlich geredet? Warum reden die nicht über das, worum es wirklich geht? Weil man Angst hat vor der Reibung, weil man Angst hat, Leuten auf die Füße zu treten. Und das begreife ich auch immer so ein bisschen, auch ehrlich gesagt, als meinen Job. Du musst eigentlich den Mumm haben, jeden Tag wieder mit Anlauf im Zweifel in die Grütze zu springen und vollumfänglich zu scheitern. Es kann total in die Hose gehen, aber das ist Berufsrisiko und das gehört dazu. Und da muss man mit den Konsequenzen auch leben.
Aber ich hab ja die Anfänge dessen, was wir hier kritisieren, also diese massiven Befindlichkeitskultur, die nur noch zanken zulässt, aber nicht streiten, von der Pike auf auch gelernt, weil mit der Grundausbildung, die ich zu Hause bekommen habe, zum Thema Streit und Kontroverse, erinnere ich mich daran, wie ich dann bei den Solinger Grünen versuchte, Fuß zu fassen. Ja? Fuß zu fassen ist deswegen ein guter Ausdruck, weil ich eben auch keine Angst hatte, anderen dabei auf die Füße zu treten.
Ja, ja.
Und da musste ich dann lernen, dass man so nicht miteinander redet. Ich war also ein Fremdkörper in diesem Kreis der Handarbeitenden. Ja, also was für eine aggressive Sprache ich habe und ich fühle mich hier verletzt und da verletzt, ja. Und so, ne, das war ja
fühle mich so verstanden, diese,
die Grünen, der Grünen, das waren die Verlängerung so von Teestube, ne, da kamen die auch alle her, ne, da wo mein Müsli dampft, da bin ich unverkrampft.
Grüner Tee.
Und in so einer Kultur war ich ein absoluter Fremdkörper. Ich war inhaltlich ja völlig auf der Linie der frühen Grünen, aber menschlich mit dieser Schwäche ist stark Philosophie, ja, die damals aufkam, da konnte ich überhaupt nichts mit anfangen. Ich wusste genau aus meiner eigenen Erziehung und aus meinem Elternhaus, dass Schwäche nicht stark ist, ja, sondern dass jeder auf seine Art und Weise gucken muss, wie er seine Waffen schärft, um in seinem Leben, im Leben zu seinem zu kommen. Natürlich war das nicht meine einzige Haltung zum Leben. Ich habe auch eine positive und freundliche und soziale. Aber ich wusste, allein damit, ja, wird das nichts. Und dann also quasi mich schämen zu müssen dafür, dass ich im Besitz solcher Waffen war, da begann gleich im ersten Annäherungsversuch auch wieder die Entfremdung von den Grünen.
Ja, interessant. Ja. Wer hat bei euch zu Hause, Richard, härter gestritten? Dein Vater oder deine Mutter?
Mein Vater konnte nicht streiten. Mein Vater war Einzelkind und hatte nicht streiten gelernt. Meine Mutter konnte streiten. Mein Vater hat versucht, jedem Konflikt aus dem Wege zu gehen, was aber in unseren begrenzten Wohnverhältnissen einfach nicht möglich war.
Ja.
Ja, aber die mit den härtesten Bandagen haben wir Kinder alle untereinander gestritten und jeder hat seine ganz eigenen Formen entwickelt. Ja, der eine eher körperlich und die anderen mehr rhetorisch.
Ja, das ist ja das, was Finja Flasspöhler sagt, ne? Also echter Streit hat auch was mit Aggression zu tun. Das ist nicht gepflegtes Debattieren. Da geht es dann richtig zur Sache. Und das muss auch mal sein.
Ja, und überleg mal, wenn diese Aggressionen sich in der Öffentlichkeit, in der Gesellschaft nicht mehr ausleben können, ja, in Form gepflegter und ungepflegter Gegnerschaft. Ja, die sind doch nicht weg danach.
Richtig, das ist der Punkt.
Ja, also Menschen, die sich nicht streiten dürfen, so wie ich das bei den frühen Grünen empfunden habe, ja, die sich nicht streiten dürfen, die gehen doch mit Frust nach Hause.
Mhm.
Ja, die fühlen sich dann schlecht behandelt und so weiter und haben diesen ganzen Groll noch in sich. Und dieser Groll muss ja raus, damit man nicht autoaggressiv den gegen sich selbst wendet. Und das ist das, was, glaube ich, vielen Leuten nicht richtig klar ist. Also je kuscheliger wir gezwungen sind, in der Öffentlichkeit miteinander umzugehen, umso mehr staut sich subkutan die Aggression an. Na, sie wird nicht weniger dadurch, sie verlagert sich nur.
Nochmal ein Gedanke, Richard, kommt man schnell zu Steffen Mau, sehr interessanter Mann, toller Soziologe, der auch viel im Kabinett und so weiter regelmäßig auch berät. Und
sozusagen der deutsche Soziologe zur deutschen Befindlichkeit.
So, genau.
Ja.
Der sagt, und das finde ich einen sehr interessanten Gedanken, der sagt sinngemäß, wenn man genauer hinschaut, ist auch diese sehr oberflächliche Rede von der vermeintlich gespaltenen deutschen Gesellschaft nicht zutreffend. Die Leute, die Gesellschaft sind nicht so gespalten, wie wir sie häufig wahrnehmen. Was gespalten ist, was hart polarisiert ist, ist der öffentliche, der politische Debattenraum, der sozusagen der vorpolitische Raum, ja, bevor es dann wirklich an Bundestag, Gesetzgebung und so weiter geht. Also das, was auf Social Media passiert, das, was Meinungsführer dort machen, finde ich sehr interessant.
Ja, ganz normale Menschen haben selten ganz klare Meinungen im Politischen. Ja, also zu den großen Konflikten hat man häufig eher eine tendenzielle Meinung. Ich bin eher der Ansicht, dass es richtig ist, Waffen zu liefern. Ich bin eher der Ansicht, dass es vielleicht irgendwie und wir doch mehr für Friedensverhandlungen tun sollen.
Mhm.
Ja, im Nahostkonflikt genau dasselbe. Also du hast ganz viele Menschen, die beide Seiten irgendwie verstehen können und vielleicht tendieren sie emotional vielleicht eher zu dem einen oder zu dem anderen. Aber die Vorstellung einer gespaltenen Gesellschaft, auch in Migrationsfragen
zum Beispiel,
die allermeisten Menschen sagen, natürlich ist Migration eine gigantische Herausforderung für unsere Gesellschaft.
Mhm.
Und dann in der Frage, was man tun soll oder nicht tun soll, da beginnt eine riesige Grauzone. Und das wird natürlich in den öffentlichen Debatten, ja, die davon leben, dass man Pole gegeneinander aufbaut, kommt das alles gar nicht vor. Sondern es kommt immer so ein Entweder-Oder vor. Ja, ich nenne das ja gern eine digitale Ethik. Also eine Ethik, die nur Einsen und Nullen kennt. Ja, dafür oder dagegen.
Richtig.
Und nicht wie in vielen Fällen, und so geht es mir ja auch, dass ich sage, ja, das kann ich verstehen und das, aber ja, ich denke doch eher so. Also so geht ja der größte Teil meiner politischen Willensbildung. Und das ist etwas, was in öffentlichen Debatten, in der Art, wie öffentliche Debatten geführt werden, ja, eigentlich nicht repräsentiert ist. Und dadurch entsteht der Eindruck, die Deutschen wären quasi zerklüftet immer in Lager. Schon der Begriff Lager, ich weiß gar nicht, wer den erfunden hat und wann der erfunden wurde. Er ist ein ganz, ganz übler Begriff, mit dem man eigentlich nur Schindluder treiben kann. Ja, niemand sortiert sich selbst gerne freiwillig in ein Lager ein. Ne? Das ist überhaupt nicht, wie man sich selbst empfindet. Hast du das Gefühl, du stehst in irgendeinem Lager, im konservativen Lager, im liberalen Lager? Oder was ist überhaupt ein bürgerliches Lager? Ja, das heißt es bei Wahlen immer, das bürgerliche Lager, gemeint ist die CDU und die FDP. Als wären die Grünen nicht mindestens genauso bürgerlich, ja, wie die Liberalen. Also das ist eine ganz, ganz merkwürdige Begriffseinteilung, mit denen wir hier hantieren, mit denen wir in dem Versuch, die Wirklichkeit des politischen Geschehens abzubilden, es total verzerren und den Eindruck einer gespaltenen Gesellschaft überhaupt erst erzeugen.
Ja, ich fand damals interessant, im Nachgespräch auch mit Steffen Mau, der sagt, er kommt aus der soziologischen Tradition von Georg Simmel. Und er sagt, es gibt eine etwas Positives, Integration durch Konflikt. Ja, also Simmel hat Streit als etwas Positives gesehen, weil es eine Art von Beziehung ist. Genau. Und wenn Konflikte hochkochen, dann ist das, und das ist ein total spannender Gedanke, dann ist das häufig sogar ein Zeichen dafür, dass die Integration schon weit fortgeschritten ist.
Ja, der Streit ist, umso mehr man den Anspruch stellt, mit dem anderen übereinzustimmen, Intimbeziehung, umso schlimmer wird der Streit. Mhm. Nirgendwo ist der Streit so blutig, ja, und geht so tief, ja, wie in Intimbeziehungen. Weil man dem anderen nicht egal ist und weil der andere einem nicht egal ist. Mhm. Warum soll ich mich denn mit jemandem streiten, der mir egal ist?
Genau.
Na, das ist ja unnötiger Quatsch. Ja, aber je wichtiger mir der andere ist, umso wichtiger ist es, in bestimmten Konfliktsituationen einen Streit auszutragen.
Mhm. Aber das ist ein anderer Blick auf Streit, ne? Dann ist Streit plötzlich etwas, wo du sagst, ach okay, das ist eigentlich ein Beleg dafür, dass wir gar nicht so weit auseinander sind. Das ist eigentlich der Beleg dafür, dass wir uns eigentlich auch zugetan sind.
Und dass wir zumindest den Anspruch haben,
genau,
ja, dass dieses Land funktionieren soll und wir streiten uns um den richtigen Kurs. In innenpolitischen wie außenpolitischen Fragen. Und wir müssen diesen Streit, und jetzt sage ich es zum dritten Mal, wir müssen diesen Streit austragen, mit Svenja Flassböhler gesagt, ja, um nicht aus Gegnerschaft echte Feindschaft entstehen zu lassen. Da, genau da sind wir nämlich gerade dabei.
Also, Richard, danke dir sehr.
Ja, ich fand es interessant.
Auch für mich sozusagen als Auftrag auch Arsch, Streit zu kultivieren in einem positiven Sinne und auch keine Schubladen sozusagen, weiterhin auch möglichst keine Schubladen zuzulassen, sondern erstmal neugierig und offen zu sein für das andere Argument. Das ist, glaube ich, eigentlich die Aufgabe, die vor allen Dingen, und das ist ja das Petitum von jemandem wie Steffen Mau, in diesem sozusagen vorpolitischen Raum, Medien, soziale Netzwerke, Journalismus, Politiker, da müssen wir darauf achten, dass wir sozusagen eine bessere Streitkultur hinkriegen. Während, und das ist ja, finde ich, eine gute Nachricht, der Großteil der Bevölkerung ist gar nicht so polarisiert, ist gar nicht so entzweit, ist gar nicht so zerstritten, wie wir es häufig dann in der Berichterstattung beschreiben. Das ist wichtig, das zu verstehen. Und erzählt auch viel sozusagen über die Art und Weise, wie Medien heute funktionieren. Richard, danke dir sehr. Auf bald. Ciao, ciao. Alles Gute dir.
Ja, bis bald. Tschüss.
Eine Produktion von M hoch 2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.